Herzlich willkommen bei
«Ticht und Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 293 mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Am Florian Bodoki.
Salve.
Und zum ersten Mal an Michael Restin.
Hallo.
Genau, direkt aus Köln. Wir sehen ihn nicht so scharf, aber das ist er natürlich, wenn man ihn kennt. Die Verbindung in Köln ist nicht so top. Warum bist du in Köln?
Hier war Karneval und dann bricht alles zusammen, auch das Internet, wie man sieht.
Das sind einfach alle, weil sie Süßigkeiten rumwerfen und dann schmilzen Trauter nur so dahin.
Kamelle!
Kamelle, wir haben reichlich davon und werden die in die Schweiz schmuggeln. Ihr kriegt auch was ab.
Hi! Schmuggler. Genau, ja, ja, so halb illegale Sachen, nein, nicht wirklich. Aber so
Du musst schauen, nein, also wir haben es ist nur noch 150 Euro, die darfst du mitnehmen, gell? Je nachdem, wie flüssig du sammelst. Also bei uns ist es auch knapp gewesen am Sonntag.
Eieiei. Ja gut, bei der Qualität überleiten. Der Süßigkeiten kann man einiges mitnehmen.
Ah, aber siehst, ich habe mehr so über die halblegalen Sachen überleiten, wo es bei uns ein Thema ist, nämlich unser Hauptthema, reden wir über Fake-Bewertungen bei Digitec und Galaxus, weil dort hast du einen Artikel dazu geschrieben, weil das bei einem Produkt-Review von dir ist das aufgefallen und das ist natürlich auch nicht zum ersten Mal, darum reden wir mal, was da dahinter steckt. Dann im Big Screen reden wir über Hundreds of Beavers. Ein Film ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber er ist immer noch absolut sehenswert und empfehlenswert. Und in der Spielecke über High on Life 2 und God of War Sons of Sparta. Und eben, ich hau jetzt so leicht den News-Jingle rein, auch wenn das ja nicht so richtig newsig ist.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, du hast da ein Überwachungsgadget getestet und genau, übrigens nicht zum ersten Mal und dann bist du da in ein Rabbit Hole reingefallen, wo ich hin und her gegangen ist, über eben, welche Bewertungen sind echt und das hat einen ziemlich Wirbel auch gesorgt, wie Galaxus oder eben also Digitec Galaxus mit so Bewertungen umgeht und genau, erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist und was da eigentlich genau geht.
Ja, also angefangen hat es ganz harmlos. Ich habe ein kleines Gerät getestet. Das ist der Kevin 3 von Mitipi, eine Schweizer Firma. Und das Gerät heißt Kevin, weil es auf Kevin allein zu Hause anspielt. Es steht irgendwo in der Ecke bei dir, macht Licht- und Schattenspiele an der Wand und macht noch Alltagsgeräusche, die es in den Raum gibt. Und das soll eben Einbrecher abhalten. Ist ganz interessant. Ich habe es sogar ganz gut gefunden. Aber kaum war der Artikel online, dann ging es los. Dann kamen sehr viele negative Kommentare. Vor allem der Preis stand im Fokus und man hat das Gefühl, das geht jetzt völlig unter. Kurz darauf hat sich aber wie so eine Gegenbewegung dann entwickelt, kennt man ja dann in der Kommentarspalte. Da schreiben ja, dann welche, nee, das ist top, das Gerät ist großartig und ich nutze es seit Jahren. Ein paar von den Kommentaren, die haben aber schon irgendwie auch deutliche Hinweise gegeben, dass da jemand schreibt, der mehr mit dem Unternehmen zu tun hat. Und dann hat mich der Vorwurf eben erreicht, zum einen per Mail, andererseits stand es auch in der Kommentarspalte, hey, Glückwunsch, Mitarbeiter des Monats. Und das ist natürlich der Punkt, wo wir dann anfangen müssen zu schauen, geht es da mit rechten Dingen zu oder nicht. Und in dem Fall war es dann recht schnell zu sehen, dass es nicht nur in den Kommentaren so ist, dass da eben Menschen aus dem Unternehmen anonym kommentiert haben und sich als zufriedene Kunden ausgegeben haben, sondern dass das eben auch bei den Bewertungen im größeren Stil passiert ist. Vor allem als das Gerät neu bei uns ins Sortiment kam, hat es erstmal 5 Sterne geregnet und es war halt zu sehen, okay, das geht nicht so ganz mit rechten Dingen zu. Und
genau,
was müssen wir dann machen?
Ja. Bei uns ist es ja eben so, dass du ja auch kannst Bewertungen abgeben kannst, wenn du das Produkt nicht gekauft hast. Man kann ja sogar, bevor das Produkt überhaupt kaufen kannst, kann man auch schon bewerten. Und das sind ja immer so Streitpunkte bei uns. Du hast aber eben herausgefunden, dass es sind zumindest Leute, die es nicht gekauft haben, machen auch einen sehr geringen Teil von der Bewertungen aus, oder?
Ja, gesamthaft gesehen ist das überraschend gering. Es ist wirklich nur ein kleiner einstelliger Prozentbereich von Bewertungen, die nicht von Kundinnen und Kunden stammen. Und das war im ersten Moment was mich wirklich auch überrascht hat. Hätte ich deutlich höher eingeschätzt.
Mhm. Genau, aber und eben, also das heisst, du hast nachher herausgefunden, indem du Bewertungen durchgegangen bist, dass halt also einfach offenbar die Firma selber ein bisschen Gegensteuer gibt, oder? Und aber nachher hat aber auch die Firma sich wieder gemeldet bei dir, oder?
Na, andersrum. Ich habe dann halt erstmal angefangen, bei uns intern nachzufragen, was tun wir überhaupt, wie gehen wir vor, wenn sowas passiert. Das Community-Team hat dann natürlich mit unseren Händlerinnen und Händlern Kontakt und geben denen Bescheid, wenn was falsch läuft. Die wiederum können dann den Hersteller informieren. Und da wir auch schon ein paar solcher Fälle hatten, habe ich einen Anwalt befragt, der schon mal bei uns zu Wort kam. Der hat eben auch eingeschätzt, dass solche Praktiken unlauter sind und dass ich da auch gut drüber schreiben darf, dass ich das öffentlich machen darf, dass das Interesse da höher dran ist. Und so ging es dann weiter. Dann habe ich halt natürlich die entsprechende Person im Unternehmen, den CEO, um eine Stellungnahme gebeten und durfte dann erstmal ein paar Tage warten, bis eine kam. Und die kam dann relativ angriffslustig, hat eben genau auf den Punkt abgezielt, den du auch schon genannt hast. Bei uns kann jeder bewerten. Und natürlich würde im Internet, gerade von den großen Tech-Unternehmen, ganz viel manipuliert werden. Und das sei jetzt natürlich so ein bisschen der Kleine, der hier wieder an den Pranger gestellt wird, und die Großen würden davon kommen.
Aber der hätte es nicht abgestritten, dass sie das machen.
Das hat er nicht abgestritten, weil es natürlich auch nichts abzustreiten gab. Die Frage ist natürlich, wie kommuniziert man dann? Ja. Ein bisschen reumütig oder geht man dann komplett auf Angriff? Er hat dann die zweite Variante gewählt.
Aber hat man dort, also zu dem, was kann man zu dem sagen? Also eben sein Vorwurf, dass irgendwie eben bei anderen Produkten, dass das dort ganz anders, oder dass man dort nicht mit der gleichen Maß misst. Also weißt du, dass eben bei, weißt du auch nicht, Apple-Produkte oder so, aber vielleicht sind die einfach zu gut, dass es nicht so viele Fake-Bewertungen gibt. Ich weiß es auch
nicht. Also, es ist jetzt halt einfach gerade, es ist jetzt halt einfach zufälligerweise, das Produkt hat jetzt da halt einfach das verursacht, oder? Das hat gerade so gut irgendetwas anderes können geben. Du hast jetzt einfach gerade das getestet und dann ist das der Anlass gewesen, dass das, die ganze Geschichte aufgerollt worden ist. Das ist ja nicht die MIPT oder wie sie heisst, wo jetzt einfach das Opfer sind, sondern, oder?
Ich habe es ein bisschen so mit Doping-Sündern im Radsport verglichen, weil ich finde, wenn du für sowas an den Pranger gestellt wirst, dann verstehe ich auch, dass man sich auf eine Art ungerecht behandelt fühlt, weil du sagst, alle anderen machen das auch. Aber für uns auf die Plattform bezogen, wenn man dann schaut, wie wenig Bewertungen jetzt nicht von Kundinnen und Kunden kommen und wie gering der Spam-Anteil da ist oder es dann noch weiter runterbricht auf das Unternehmen selbst, wo man einfach ganz klar zeigen konnte, sie haben nur von den Bewertungen profitiert, die von Leuten abgegeben worden sind, die nicht bei uns gekauft haben, dann ist es halt so, dass ich sagen muss, wir können nur bei uns nach dem Rechten schauen. Es mag sein, dass draußen in der Welt überall aufs Letzte betrogen wird und ganz viel schief läuft. Wir wollen das anders machen und wir haben ja zum Glück auch die Zeit, dass wir uns dann dahinter klemmen können und sowas öffentlich machen können, auch wenn es für uns selbst Fragen aufwirft, die wir beantworten müssen als Unternehmen.
Und wir eben, wie gehen denn wir mit dem um? Also eben, was ist jetzt in dem konkreten Fall passiert? Weißt, wenn man eben herausfindet, also vor allem, wir müssen ja offenbar manuell kontrollieren, welche Bewertungen wir das Gefühl haben, sind falsch, oder? Und wenn wie merkt man es und was passiert dann?
Also wenn was gemeldet wird, dann checkt die Community Management oder die Abteilung Community Management eben, wer dahinter steht. Das können wir natürlich dann sehen, wer die Bewertung abgegeben hat. Und dann gibt es natürlich öffentliche Verzeichnisse, wo man schauen kann, wer hat mit dem Unternehmen direkt zu tun, wer hat vielleicht nur über zwei Ecken damit zu tun. Und wenn 100% erwiesen ist, dass jemand dahinter steht, der zum Unternehmen gehört, dann wird das gelöscht. Wenn es nur 99% sind, dann bleibt es stehen. Weil der Anwalt hat mir auch gesagt, wenn du jetzt irgendwie deinen Bekanntenkreis um Bewertungen bittest, dann ist das vollkommen legitim, solange die das Produkt kennen. Und es ist auch klar, dass du dir von denen eine gute Bewertung wünschst.
Logisch. Ja. Aber gar rechtlich kann man also praktisch nichts machen. Aber so, du hast ja selber gesagt, unlauter und so. Und ich glaube, das wird ja nie irgendwie weitergezogen, oder?
Nein, das passiert nicht wirklich, hat er auch gesagt, der Anwalt. Also die Gerichte haben halt Besseres zu tun, als sich dann schlussendlich um solche Themen zu kümmern. Und darum kann man davon ausgehen, dass da jetzt juristisch kein Nachspiel irgendwo stattfindet. Aber der Schaden ist natürlich da, wenn du mit sowas dann quasi öffentlich ein bisschen bloßgestellt bist.
Ja, vor allem für beide, oder? Also einerseits fürs Unternehmen natürlich, oder? Also ja, das ist jetzt da schwierig zu beurteilen. Wir haben es ja jetzt da versucht, transparent zu machen, oder? Aber es ist natürlich auch schlecht für Digitec Galaxus, oder? Wenn die Leute das Gefühl haben. Weil das ist ja schon irgendwie, das Thema ist ja immer schon omnipräsent im Internet. Man geht ja, bei Amazon gibt es ja auch viel so, was haben die Erhebungen, die dann behauptet, ich weiß nicht wie viel, aber also das sind mehr als 2%, 4%, die fake sind. Die geht man ja von, ich weiß es nicht mehr, 20-30% zum Teil aus, habe ich schon gelesen, oder? Also, aber so krass ist es. Ja.
Amazon ist halt aber auch noch viel schlechter kontrollierbar, weil du hast natürlich auch Bewertungen aus dem es gibt das gleiche Produkt, gibt es bei Amazon UK und bei Amazon.de und dann sind es ja teilweise, es ist ja nicht nur Amazon, wo das, bei uns gibt es ja auch Produkte von Drittherstellern, die dann direkt dropshipped werden, aber weniger, oder bei Amazon ist das die Mehrheit und dann weißt du nicht genau, das kannst du viel schlechter kontrollieren, einfach wegen der Internationalität und wegen der Drittanbieter, oder? Ja. Und dann,
aber genau, aber der eine Punkt ist, da hat sich auch herausgestellt, dass die, und sie haben es auch nicht abgestritten, dass sie wirklich da versuchen, ein bisschen manipulieren, so kann man es auch nennen, oder? Mhm. Aber hast du, weil eben, du hast ja dann auch angeschaut, wir haben ja schon zwei, drei Mal schon so Fälle, die wir auch bekannt gemacht haben, wo einfach offenbar was aufgefallen ist, dass es das geht mit Fake-Bewertungen. Aber hast du auch irgendwie herausgefunden, wie gross das Problem bei uns ist?
Es ist schwierig, das jetzt irgendwie genau in eine Zahl zu packen, aber eben, es ist ein kleiner Anteil überhaupt nur von Leuten, die nicht bei uns gekauft haben, die Bewertungen abgeben. Innerhalb von diesem kleinen Bereich kann man natürlich easy manipulieren. Und für mich als Kunde fände ich es auch schon nicht schön, wenn ich weiß, da hat jemand jetzt halt seine 100 Bekannten angeschrieben und die vergeben alle 5 Sterne. Andererseits, ja, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr als Kunde unterwegs seid, man schaut halt doch drauf. Oder wie geht ihr mit so Bewertungen um?
Hey, ich meine, ich mache es natürlich auch die meisten, oder? Irgendwie, ich gehe die nicht so genau. Also, manchmal lese ich es schon durch, aber natürlich der erste Indikator, ja, ey, verlohne ich mich auch drauf.
Gut zum ersten ist. Filter, oder? Wenn du durchscrollst, um zu schauen, ob es irgendwie okay bewertet ist, das ist schon wichtig, ja. Ja. Hast du das Gefühl als Orientierung, ja.
Und ich meine, du hast ja noch geschrieben, auch, dass es oft gibt, es eben, merkt man es am Anfang, dann gibt es wie so ein Push, wenn sie es ein bisschen eben. Manipulierten Hersteller, wenn sie irgendwie können, ihre eigenen Bewertungen abgeben, aber dann eben über die Zeit merkt man dann, dass dann, es nützt für die Langzeitbewertung nichts, aber für am Anfang hilft es halt dann schon, oder? Weil dann ist die Bewertung einfach positiv und erst nach ein paar Monaten.
Das zieht schon einen Effekt nach sich.
Klar, ja. Sonst wirst du überhaupt nicht wahrgenommen, wenn du nicht unter den ersten 5, 6 Produkten erscheinst, dann wird es schon schwierig. Und ganz ehrlich, wenn da was mit 3 Sternen rumkrebst, dann gucke ich auch häufiger nicht genauer hin. Und das ist lustig, weil viele schreiben auch, ja, ich kenne mich da aus und ich lasse mich nicht so leicht beeinflussen. Mhm. Aber ja, wenn du irgendwie in ein Restaurant willst, auf Google Maps schaust, du gehst nicht dahin, wo 2,4 Sterne sind.
Ja, absolut.
Aber genau, viele haben ja dann auch in den Kommentaren auch eben Galaxus, ich schreibe es Galaxus, weil der Artikel ist ja, ist ja gleich, schon bei beiden Seiten natürlich, aber auch kritisiert eben, dass wir zu wenig konsequent mit dem umgehen. Zum Beispiel bei uns langt es ja, wenn du einfach ein Profil erstellst und das ist die einzige Hürde, die wir haben, oder, um eine Bewertung abzugeben. Und wie hast du mal intern gefragt, warum machen wir nicht. Viele sagen zum Beispiel, wieso tun wir nicht zumindest, dass die Leute mir einmal etwas gekauft haben. Das wäre so eine einfache Hürde, oder? Wieso, dass man nicht einmal die Hürde anbringt?
Ja, ich weiß, dass es da viele interne Überlegungen gibt, dass man natürlich das auch alles ganz genau anschauen will, bevor man irgendwas entscheidet und dass man grundsätzlich will, dass möglichst viele nützliche Bewertungen auf der Seite sind. Und bislang sieht man halt das so noch am besten gelöst. Weil der sehr, sehr kleine Anteil, der dann halt Spam ist, entweder rausgefiltert werden kann, weil er offensichtlich ist, oder wir uns halt auch ein Stück weit immer dann auf die Community verlassen, dass es gemeldet wird. Aber jetzt in meinem Fall muss ich sagen, das geht auch zurück bis zur ersten Produktgeneration und das ist 6 Jahre her. Da hast du Bewertungen, da sind offizielle Herstellerbilder drin, du hast nie irgendwie einen negativen Aspekt, der genannt wird. Und dann denke ich mir schon, es ist schade, wenn wir sowas nicht verhindern können.
Ich finde auch. Also,
ja. Man muss sich halt auch überlegen, wie gross ist der Effekt, oder? Wenn du irgendein Produkt hast mit 400 Bewertungen und so und die anderen sind auch gut. Natürlich ist es trotzdem immer noch eine Fake-Bewertung, aber schlussendlich, wenn du ein Produkt hast mit so vielen Bewertungen und die Bewertung ist grundsätzlich gut, weißt, dann ist der Schaden nicht so gross. Hingegen, wenn du siehst, das hat so viel, so 2 Sternbewertungen und einfach so 2, 3, die dann so gut bewerten, dann hat es zwar einen grossen Effekt auf Durchschnittswert, aber dann kannst du auch relativ einfach die Fakes erkennen.
Ja, aber
ohne jetzt das Problem, weil gleich reden ist, oder?
Ja, nein, ja, sicher. Schon, ja. Aber es gibt ja viele, die einfach 20, 30 Bewertungen haben und wenn dort nur schon 5 oder ich habe das Gefühl, du bringst relativ schnell ein paar Fake-Bewertungen an. Aber eben offenbar, was mit was wir offenbar nicht haben, ist so, du kannst sie auch einkaufen, oder? Aber das wird scheinbar nicht gemacht bei uns. Also habe ich den Eindruck, oder? Also weißt du, dann würde es ja wirklich sehr viel haben bei einem Produkt. Gut, vielleicht lange halt eben auch 10, wenn es noch 20 Bewertungen total hat, natürlich.
Aber weißt du, wenn 10 davon fake sind und die anderen 10 sind echt und die anderen 10 sind alle schlecht oder durchschnittlich, dann,
ja, dann, hat's
dann 3, fällt es einfach auf.
Ja, aber ich sage, also, eben, also offenbar haben wir schon auch kein, also komplett unterbinden können wir es offenbar nicht, aber eben, offenbar sagen es nicht so viel.
Der andere Fall, jetzt, wo du das so formuliert hast, Phil, ist mir gerade neu in Sinn gekommen, der Fall, dass irgendwie Produkte bei uns gezielt schlecht bewertet wurden, haben wir das auch schon gehabt? Oder so, also so das Review-Bombing, wo ja auf, keine Ahnung, so Metacritic oder so immer ein Thema ist, wenn irgendein Film oder irgendein Gaming den Skandal hat, dann stürzen sich alle auf das und uns schlecht bewerten, geben 0 von 10 Sternen. Haben wir das Problem auch schon gehabt bei uns?
Also, das ist tatsächlich der Punkt, den man, glaube ich, eher noch im Auge haben muss, weil du wirklich mit 2, 3, 4 schlechten Bewertungen ein Produkt so weit runterziehen kannst, dass es schon wieder verschwindet fast. Und wenn man sich den Durchschnitt anschaut von den Leuten, die nicht bei uns gekauft haben, die bewerten im Durchschnitt wirklich deutlich schlechter als die Leute, die gekauft haben. Mhm. Und das war auch was da der MeTP-CEO angemerkt hat, dass wir da eben Tür und Tor öffnen, dass Produkte schlecht gemacht werden. Auch da glaube ich nicht, dass es im großen Stil passiert, aber es ist relativ einfach. Und wenn jemand irgendwo von dem Produkt frustriert ist, dann schreibt er vielleicht schneller mal bei uns noch eine negative Rezension, einfach um denen eins auszuwischen.
Ja.
Das ist einfach so.
Ja. Aber was gibt's denn für Motivationen, das Produkt schlecht zu bewerten, außer du findest es halt wirklich kacke?
Dass dir irgendjemand das ja was dafür gibt. Aber glaube ich auch, dass das auf anderen Plattformen dann ein größeres Thema ist als bei uns. Aber wenn du halt irgendwie Anreize bekommst, irgendwo jemanden ein bisschen runterzuschreiben, schlecht zu machen oder ein Unternehmen sagt, das ist unser Konkurrent, gib dem mal eine mit, dann ist es
ja, klar,
simpel zu bewerkstelligen.
Ja, das ist, glaube ich, sagen, aber das ist ja genau, das sind ja dann die, die so beauftragt sind, oder? Weil das Beispiel, was Tommy gebracht hat mit Metacritic, das sind ja zum Beispiel Filme, oder? Und dann hast du irgendeine ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, die sich irgendwie komisch verhaltet und dann findet das irgendjemand scheiße und dann, oder? Wie die da bei Snow White oder keine Ahnung.
Das gibt es vermutlich im Produkt ein bisschen weniger. Aber es sind schon so zwei Punkte, die ich oft gelesen habe in den Kommentaren. Eben genau, wieso macht man nicht, eben, dass die Leute wenigstens etwas gekauft haben. Wüsste jetzt aber, ich würde jetzt fast behaupten, die meisten haben vermutlich dann gleich halt auch schon mal etwas gekauft. Aber hey, wer weiß, vielleicht machen wirklich Leute nur das Profil zum ein bisschen bewerten und kaufen nie etwas, dann ist ja scheiße. Und das andere, eben, dass die Leute nur dürfen bewerten, wenn sie es gekauft haben. Und dann schliessest du halt eben all die Leute aus, die es anders gekauft haben und vielleicht wirklich draus kommen. Das ist, verstehe schon ein bisschen das Dilemma, ja.
Mhm. Andererseits, das mit dem Negativbewerten ist mir bei manchen Reviews auch schon aufgefallen. Du schreibst über ein Produkt, dann entwickelt sich eine Diskussion, taugt das oder nicht, und auf einmal verschiebt sich die Sternebewertung extrem. Ist mir zum Beispiel mal bei einer Designerlampe, über die Pia Seidel geschrieben hat, aufgefallen. Ich nehme nicht an, dass die bei hunderten Leuten zu Hause steht. Sie hat es gut bewertet, schwupp, war es alles auf 2 Sterne runtergewertet. Und dann musst du halt wieder aufräumen oder es ist einfach verzerrt.
Ja. Ja, ich sehe, also eben, ich habe gehört, eben, glaub, man überdenkt sich mal wieder, ob man vielleicht da wieder etwas muss anders machen bei uns. Jetzt ist es lange so gewesen und ist klar, alles kannst du manuell nicht überprüfen. Aber wird wohl immer wieder mal so Fälle gehen, ja.
Ja, und es ist ja auch gut, wenn wir drüber reden und viele Tipps aus der Community kommen. Ich hoffe, sie werden geprüft und was daraus gemacht wird, werden wir sehen.
Das ist so, ja.
Aber ja, das kann jeder selber melden, oder? Missbrauch melden gibt es, die Option gibt es bei Bewertungen oder Kommentaren, also kann jeder selber draufklicken, wenn er das Gefühl hat, dass irgendetwas nicht stimmt.
Genau, auch wenn man sich diffamiert fühlt oder wenn man das Gefühl hat, da hat jemand jetzt das eigene Produkt wirklich extrem unfair und aus der Emotion heraus bewertet, dann kann man das genauso melden und dann wird es geprüft.
Ja. Alles klar. Ja, eben, und sonst muss man sie wirklich einmal genau durchlesen. Aber ich finde es schon krass, mir ist es so... Also, es ist schon so normal, man ist sich so gewöhnt, dass man einfach Bewertungen, dass man alles immer hinterfragt, also man irgendwie zu Recht, aber es ist halt schon auch mühsam. Wirklich jede Bewertung, die du anschaust, fragst du dich einfach immer, ja, stimmt jetzt das? Also weißt, einerseits hat die Person einfach keine Ahnung gehabt und hat es einfach so schlecht bewertet, also jetzt ohne böswillig, das böse Absicht. Oder eben ist es einfach irgendeine, wo man sich aus den Fingern zieht, weil man irgendetwas will damit erreichen will. Es ist schon mühsam.
Man muss halt ein bisschen zwischen den Zielen lesen, oder?
Hm. Ja, einer hat auch kommentiert, hey, das wäre doch ein Fall für KI. So Bewertungen wie der Pflanzerbote hat es in die Hecke geworfen, ein Stern. Die nutzen ja keinem was und das könnte man vielleicht irgendwie cleverer rausfiltern.
Hey, ja, es, genau. Also bei uns ist das Team da sicher auch dran, und dann, dass das hoffentlich besser wird. Aber genau, es gibt natürlich immer sehr viel Gegenbewegung. Genau, also komm, dann gehen wir doch weiter und auch noch etwas Chaotisches im Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Ich glaube, der Film, der hat sehr viele positive Bewertungen, aber auch zu Recht. Ich weiß nicht, wie viele von denen fake sind. Hundreds of Beavers. Ich bin, weiß gar nicht, wie ich über den Film gestolpert bin.
Das habe ich irgendwelche Frage. Du bringst ab und zu einfach so absurde Filme hier mit, wo ich nicht weiss, wie man auf so etwas kommt.
Ich glaube, ich habe vermutlich immer einen anderen Podcast erwähnt gehört. Aber lustig ist, ich habe einem Kollegen erzählt, und er so, ja, gerade in der Skiferie haben wir auch geschaut. Und ich so, also, jetzt habe ich dir einen Tipp gegeben. Der ist aus dem 22 ist ein Indie-Film aus den USA und er lässt sich am besten beschreiben wie so ein schwarz-weiß Slapstick-Film. Also weißt du, wirklich wie aus der welcher Zeit auch immer die Schwarz-Weiß-Filme kommen, weißt du, so dick und doof-mässig, oder?
Ja.
Und der ist von Mike Cheslick, der hat das Drehbuch und Regie geführt und der ganze Film eben kommt auch praktisch ohne Dialog aus und er spielt mit, also er fängt an mit ich weiß gar nicht, wie die Person heisst, aber spielt ja gar keine Rolle, wo einfach so einen Äpfelschnaps-Brauerei hat und dann wird die von Biber sabotiert, die nagelt ihm irgendwie das Zeug weg, dann geht das alles kaputt und dann hockt er halt einfach irgendwie im Schnee. Und der ganze Film, also ich habe auch gelesen, sie haben wirklich wollen so, sie haben einerseits wollen eine Parodie machen auf The Revenant, oder? Ja. Dann mit dem DiCaprio. Solche Survival-Filme. Und gleichzeitig hat es wie ein Let's Play, wie so ein Let's Play sollen ein bisschen aussehen, oder? Weil du schaust dem einfach zu, wie er eigentlich Sachen macht und halt eben viel so physischen Humor mit umkehren.
Also Let's Play im Sinne von, wie jemand ein Game spielt?
Ja, genau. Was? Ich glaube, das ist dann offenbar ein bisschen widerspiegeln. Und genau, der ist wirklich einfach im Schnee und weißt, sie haben das offenbar irgendwo in Wisconsin, irgendwo im Winter gedreht und du wirklich schaust zu und findest so, hey, das hat wirklich einen Meter hoch Schnee und zwischendurch ist er oben ohne und schwimmt und im Schnee und findest so, es muss unfassbar kalt gewesen sein. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen Dreharbeiten gelesen, da haben sie wirklich auch Frostspülen und alles. Also es ist offenbar, glaube ich, schon auch hart gewesen. Also, weil einfach, es ist einfach kalt. Aber genau, der Film fängt an, dann geht es wirklich einfach ums Überleben, oder? Also er versucht, ein paar Hasen zu fangen und all Tiere in dem, ich glaube all, ja, sind einfach Menschen in Kostümen.
Also völlig offensichtlich.
Ja, genau. Also wirklich einfach so Hasenkostüm oder Biberkostüm und die sehen super aus in Kostümen, sind mega lustig. Und dann versucht er halt, die Hasen zu fangen. Und es ist wirklich wie so Coyote und Roadrunner-mässig. Also weißt, er ist immer so knapp dran und dann irgendwie haut ihm die Hase wieder ab oder er baut einen Fallen und wirklich, weißt, wirklich mit einem Baum, den er runterkippt und dann schleudert er den Hase irgendwie weg. Und dann irgendwann trifft er einen Händler, der dann eben oben so ein Schild hat irgendwie. Du kannst einen Biberpelz tauschen gegen ein Messerli und irgendwie 5 gegen irgendeinen Fallen und Dann fängt es dann wirklich an. Am Anfang versucht er einfach ein paar Hasen zu fangen. Und der ganze Film eskaliert immer mehr. Also eben irgendeiner hält er dann das Messer und dann schnitzt er irgendeinen Falle für die Hasen. Aber dann sind die Hasen immer von den, nicht Dachsen, von, was sind die anderen, die ausgesehen?
Biber.
Waschbären. Hey, ich kann es sagen. Von Waschbären gefressen. Ich weiß nicht, Biber, die sind doch nur Fisch. Genau, wie er von Waschbären gefressen. Das heisst, er schnitzt er noch irgendwelche Stecken, damit er um seine erledigten Hasen kann so ein Gitterli bauen. Aber es ist wirklich so volles Slapstick, weil danach ein Zeug nicht funktioniert. Und aber langsam kommt er dann rein, er trifft dann einen anderen, so einen so einen Jäger und schaut dem ein paar Tipps ab. Ey, und dann wird es irgendwie es rollt einfach langsam mit so einer richtigen Massenmordmaschine rein. Also weißt du, wo er nachher einfach rumgeht und einfach immer effizienter dann auch die Biber dann anfängt zu jagen. Und die Biber sind immer lustig, wenn er einen umbringt, dann haben sie wirklich so ein X in den Augen. Also wirklich, wie man es aus so Trickfilmen so das kennt.
Ja, genau.
Dann wirklich, weißt du, mit so irgendwelchen... Biber wird dann irgendwie durch die Luft geschleudert, weil er irgendwie irgendeinen Propeller macht irgendwo und dann irgendwie in ein Netz rein und die kann er dann wirklich massenweise schleppt er sie nachher zu dem Händler, weil dort will er nicht... Der Händler hat dann eben auch noch so irgendwie für ganz viele, ich glaube eben Hundreds of Beavers, kann er dann auch eben auch die Hand von seiner Tochter anfragen, weil die schafft auch noch dort. Und,
aha, wenn er so viel Biber bringt, dann
ja, genau, dann kommt er auch noch die Frau, kann, die Tochter kann er dann auch haben. Und eben, lustig ist auch, du siehst nämlich die Biber im Hintergrund, die sind auch noch irgendetwas am Bauen. Also weißt du, so, die bauen auch noch irgendeine Industrie. Und ich sage dir einfach, der Film, der eskaliert. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, was für absurde Sachen noch passieren.
Fiebertraum. Er hat parallel den Trailer dazu geschaut, wo du erzählt hast. Es sieht wirklich absolut crazy aus. Aber ist es, ist das mir da, also jetzt für den Trailer habe ich es sehr lustig gefunden, zum Zuschauen. Aber ist es über Filmlänge, ist es unterhaltsam, hey, oder hast du irgendeinen gesehen?
Nein, ich kann wirklich sagen, ich habe es lustig gefunden. Und weil der Humor ist wirklich gut und weil es einfach auch gut gemacht ist. Also weißt du, halt, hat dort keine... Er hat praktisch keinen Effekt drin, oder? Also, und, also, er schafft schon mit Effekt. Es ist nicht jetzt einfach alles nur da irgendwie mit Handycam übertrieben gesagt gefilmt. Es hat schon solche Animationen drin und wirklich recht originell. Und dann auch so gewisse Szenen haben mich dann an den Charlie Chaplin, der mit der, wo er in dieser riesigen Fabrik drin ist. Oh, wie heisst jetzt der? Einfach der Klassiker von Charlie Chaplin.
Ah, ja, ja, der mit den Uhren.
Ja, genau, so, wo er über die Zahnräder reinrollt, ja, genau. Und so. Es hat wirklich auch so Elemente drin. Also, es sind wirklich, glaube ich, noch ein gutes Set gebaut, habe ich das Gefühl. Hey, und einfach ein Film wie kein anderer. Also, es ist einfach völlig wild und einfach wirklich sehr lustig, was eigentlich da passiert.
Und eben so eine mega Low-Budget-Vibe, ja. Aber im positiven Sinn. Oder so. Also, das hat alles so ein bisschen zusammenbastelt, ja. Ausgesehen.
Und wirklich, aber gut. Ja, aber er wirkt wirklich, also ich finde er wirklich erstaunlich gut. Also, weil einfach, es kommt alles aus einem Guss. Die Kostüme sind mega cool gemacht. Und hey, also eben, und auch natürlich zum Teil herrlich trashy, genau, weißt, wenn irgendein Biber durch die Luft fliegt, dann ist klar, dann ist der irgendwie ausgeschnitten und du drehst noch ein paar Mal irgendwie. Aber ja, genau, schaut mal einen Trailer und dann wisst ihr, glaube was ihr erwarten könnt. Hundreds of Beavers heisst der. Genau, hey, komm, ich glaube, wir haben auch noch absurd, geht es eigentlich weiter in der Spielecke, haben wir auch noch mindestens ein absurdes Game.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
High on Life 2, du, Domi, hast es getestet. Ich habe es gestern Abend jetzt gerade auch noch durchgezockt.
Ah, hast du auch durchgespielt?
Ja, jetzt cool. Ich bin jetzt gerade noch fertig geworden. Ich bin ein bisschen negativ. Ich habe es nicht so gut gefunden wie du, aber ich habe es auch unterhaltsam gefunden. Ja. Willst du vielleicht kurz erzählen, um was es in diesem Game geht?
High on Life 2, genau, Fortsetzung von High on Life, wer hätte es gedacht. Das Game ist 2023, glaube ich, rausgekommen und ist vom Studio gemacht worden, vom Justin Roiland mitbegründet ist worden. Justin Roiland, bekannt als Rick and Morty-Schöpfer, dementsprechend ist der Humor sehr nah an Rick and Morty dran. Wenn man das gerne hätte, würde man die zwei Games auch gerne haben, sehr wahrscheinlich. Der Justin Roiland ist jetzt nicht mehr involviert in die Entwicklung vom zweiten Game, weil der hat ja irgendeinen Skandal gehabt. Ich weiß auch nicht mehr genau, was es war, ehrlich gesagt. Aber der hat sich ja von allem zurückgezogen, was er macht. Also Rick and Morty macht er ja auch nicht mehr. Oder der hat seine neue Stimme gefunden, die so ein bisschen ähnlich tönen oder wo genau ähnlich tönen. Und da ist jetzt auch nicht mehr dabei. Aber ich glaube, das spürt man nicht wirklich. Also der Humor ist im gleichen Stil, wie es so schon war. Und du spielst,
ich wollte es gerade sagen, ich finde, er ist deutlich zahmer, ist vielleicht das falsche Wort. Aber das erste ist so klassisch primitiv wie Rick and Morty. Und der, habe ich gefunden, ist viel so ein bisschen, weniger primitiv, so ein bisschen mehr upbeat.
Ich habe ein bisschen subtiler gefunden, aber vielleicht auch, weil sie den Witze nicht immer an gering schiessen, sondern weil du so ein bisschen selber kannst entscheiden, wie tief das deine Witze wahrscheinlich gehen, habe ich das Gefühl. Als im ersten Spiel, weil es so ein bisschen offener ist und so ein bisschen mehr Zeug kannst machen. Aber es ist jetzt nicht grundunterschiedlich wie das erste Spiel. So. Ich glaube, man kann immer noch sagen, wenn man Rick and Morty, wenn man so die Richtung von Humor gerne hat, dann würde man das auch cool finden, sehr wahrscheinlich.
Ja.
Und du spielst einen Kopfgeldjäger. wo im ersten Spiel ein Drogenkartell zerstört hat und das Drogenkartell hat Menschen als Drogen verkauft, also Menschen tötet und zu Drogen verarbeitet für Aliens. Und das Drogenkartell hast du zerstört im ersten Spiel und jetzt wirst du gefeiert, bist der grosse Held.
Genau, du bist ja im Weltraum, meistens wirklich so, genau, es gibt Aliens, es gibt Raumschiff und du bist meistens irgendwo im Weltraum.
Irgendwo auf komischen Planeten, ja, genau. Und am Anfang siehst du auch so, wie du gefeiert wirst in Alien-Talkshows und so die grossen Auftritte hast und jeder findet dich geil, weil du das Kartell zerstört hast. Dann plötzlich läuft alles schief, weil meine Schwester ist Terroristin und die setzt sich ein für Recht von, ich glaube, es sind allgemein einfach gefährdete Spezies und ist so ein bisschen eine Ökoterroristin. Und,
den Clip schneide ich raus, da, wo du das gerade gesagt hast.
Was?
Dass deine Schwester Terroristin ist.
Ah, ja, meine Schwester im Game. Meine echte Schwester, um Gottes Willen. Genau, und die hat Ärger und du gehst sie retten und wirst dann reingezogen so in ihre Welt und wirst plötzlich vom gefeierten Kopfgeldjäger wirst zum meist gesuchten Kriminellen in der Galaxis. Und du musst wieder gegen ein Alien, ein Zusammenschluss von Aliens kämpfen, wo Menschen zu Drogen verarbeiten. Das mal, weil sie es aber legal machen. Nämlich ein riesen Pharmaunternehmen, wo Menschen tötet, zum Drogen bzw. Medizin, wie sie sagen, für Aliens herstellen. Und die musst nachher so einen nach dem anderen töten. Das ist eigentlich das Ziel vom Spiel. Es gibt 5 oder so Targets, die du hast, und die musst du nach und nach töten. Also unter anderem mal irgendwelche korrupten Politiker, die ermöglichen, dass das Pharmaunternehmen immer mehr Geld hat, Mitarbeiter vom Pharmaunternehmen und so weiter und so fort. Und das führt dich halt dann auf mega viele verrückte Missionen. Und das Gute an diesem Spiel ist, finde ich, im Vergleich zum ersten, es ist viel abwechslungsreicher. Beim ersten bist du immer so in der gleichen, also es ist ein First-Person-Shooter und du bist im ersten bist immer so in der gleichen Schusswechsel gekommen und gegen Gegnerhorden, die einfach nie aufgehört haben, sind immer wieder neue Wellen gekommen und irgendwann ist es so, ja, es ist lustig und so, es sieht cool aus, aber irgendwann hat es mich dann angefangen anscheissen und die Motivation war nicht mehr so da gewesen. Oder wie ist der gegangen beim ersten
Spiel? Ja, vor allem das Missionsdesign war halt ähnlich gewesen. Ich habe das Gefühl, man hat einfach immer ein bisschen so ein bisschen rumgumpen, irgendwie immer die gleichen Rätsel lösen. Oh. Und ja, genau, und man hat's, ich habe es einfach gespielt, weil es hat lustig ausgesehen und eben die Jokes waren noch witzig gewesen, aber es ist wirklich grad, es ist genügend gewesen, dass ich es durchgespielt habe. Ich habe es wirklich nicht super gefunden. Und ich habe wirklich das auch nicht super gefunden, aber definitiv besser als das erste. Und eben, wie du sagst, abwechslungsreicher, weil es hat da zwischendurch jetzt mal, wie so Agatha Christie Murder Mystery.
Das habe ich sehr geil gefunden, ja.
Da hat es mal so eine Gerichtsverhandlung und auch die Planeten wechseln sich eigentlich noch schön ab. Was ich aber schon finde, mir ist oft aufgefallen, also ich habe einerseits die ganzen Waffen alle wirklich ein langweilig gefunden. Die einfach die all zu wenig Umpf. Und ich finde, das Spiel hat mich fast mehr an Ratchet & Clank erinnert. Das ist so ein PlayStation-Platformer. Und der hat die besten Waffen. Die sind alle völlig lustig und alle super. Und das sind einfach alle. Sie haben ein bisschen zu wenig Umpf, sie haben zu wenig Munition, sie machen zu wenig. Und das hat mich ein bisschen nicht so cool gefunden. Und dann muss ich sagen, ich finde, der Humor war mir oft wie so ein erster Entwurf gewesen. Zum Teil so ein bisschen Wegwerf-Jokes und dann oft so: Ja, ich weiss, da wäre jetzt irgendein Witz, aber müssen wir jetzt nochmal wie so ein Stand-up-Comedian, wo du sagst: Ja, ist gut, ich weiss, du willst deinen Witz, aber das Timing stimmt manchmal nicht. Und darum, ich habe wirklich selten, also jemals wirklich rausgelacht haben. Also vielleicht einmal.
Schon? Nein, das ist lustig.
Wirklich?
Ja.
Ja gut, das also geht Humor auseinander.
Ja, voll. Und eben, ich habe das so ein bisschen das improvisiert, oder? Du hast immer so ein bisschen das Gefühl, die Gags haben so ein bisschen einfach so frei reingesprochen, teilweise. Und ich weiss nicht, wie genau der kreative Prozess war und wie sie das gemacht haben. Aber das finde ich halt irgendwie so geil, weil Dialoge tönen nicht wirklich nach Dialog, wie man sie so aus Filmen und Serien kennt, sondern es klingt so, als würden einfach geisteskranke Leute miteinander reden, spontan.
Aber ich finde eben, dann hat eben zum Teil das Timing nicht gestimmt, weil ich finde, zum Teil haben sie einfach irgendwelche geschwätzt und es hat nicht immer gerade wirklich, zum Teil hat es einfach auch nicht gepasst oder irgendwie. Darum, ich glaube ja eben, aber es muss einem passen. Und das Letzte noch, ich hatte jedenfalls die Rätsel mit denen. Da hast du manchmal so irgendwelche Schleimblobs herumtragen, damit die irgendwo auf eine Plattform stellen, damit es weitergeht. Ich finde, all so Rätsel, das kannst du mir alle schenken. Ich finde die alle nicht. Das ist einfach, ich finde die komplette Zeitverschwendung.
Aber sie sind viel besser als im ersten Teil.
Ja, ja, genau. Aber ich finde es immer noch, kann ich sie einfach nicht machen. Ich musste ein paar Mal nachschauen im Internet, weil ich einfach, ich es irgendwo nicht gesehen oder nicht gecheckt, wie muss ich da hochgumpen. Und obwohl sie eigentlich simpel sind, aber irgendwie das Level-Design hat es mir zu wenig klar gemacht. Und ich habe es gesehen, in einem Walkthrough gesehen, die sind dann gesehen, wie die Doofen rumgekehrt. Und ich konnte einfach spulen, bis sie es endlich herausgefunden haben. Aber hey, insgesamt...
Ja. Wir haben gar nicht erwähnt, oder die Waffen, die du hast, die reden ja mit dir. Ich glaube, das haben wir gar nicht. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Die sind die ganze Zeit mit dir am Reden. Und das ist ein grosser Teil des Humors. Ja. Dass sie auch irgendwie kommentieren, was du machst und so.
Aber sie sind auch Lebewesen, irgendeine Alien-Spezies.
Es ist eigentlich eine Alien-Rasse, die du als Waffen missbrauchst, sozusagen. Wie im ersten Teil, das habe ich auch lustig gefunden, haben sie wieder so ganze Filme ins Spiel reingepackt. Also so irgendwelche Trash-Filme, die sie ausgraben haben, aus den 90er oder 80er Jahren, haben sie wieder als ganze Film reingepackt, wo du einfach so in einem Fernseh-In-Game anschauen kannst. Hast du da ein bisschen reingeschaut?
Ja, ein bisschen. Das sind sicher all die, wo mittlerweile die Lizenz sozusagen frei ist, dass du sie einfach irgendwie zeigen
und etwas zahlen. Und was sie das mal noch gemacht haben, ist irgendwelche obskure Retro-Titel ausgraben, die du auch einfach komplett im Game kannst durchspielen kannst.
Ja.
Unter anderem Bible Adventures, was ich lustig finde. Weil das war ein Spiel, das auf dem NES rausgekommen ist. Und wo nie offiziell von Nintendo lizenziert wurde. Das heisst, der Hersteller hat es einfach illegal hergestellt sozusagen, und als Cartridge verkauft, obwohl es Nintendo nie freigegeben hat. Und
so unchristlich. So,
ja, mega, ja. Und das kannst du jetzt einfach ganz in diesem Spiel spielen, einfach weil sie gefunden haben, es ist lustig. Und das finde ich so. Ja. Das finde ich echt geil.
Aber ja, es ist definitiv besser als das letzte. Wenn du das gut gefunden hast, findest du das auch gut. Ja, also für mich, wenn es noch ein bisschen fürs Dritte, kann ich mir gut vorstellen, dass es noch ein Drittes gibt.
Ich glaube so. Und technisch sollte es sich ein bisschen irgendwie vorwärts machen. Wie war es auf dem PC? Du hast es auf dem PC gespielt?
Ja, ich habe mit der 5090er, dann läuft es einfach irgendwie. Ja. Also dann ist es gut gelaufen, aber du hast schon gemerkt, irgendwie die Bildrate ist jetzt nicht mega stabil gewesen.
Das Gefühl, auf der PS5, von ich testet habe, es hat sich angefühlt wie ein Kartenhaus, das jederzeit einstürzen könnte. Und es ist tatsächlich, es ist mir noch dreimal abgestürzt komplett. Ich habe 5 oder 6 Mal Checkpoint neu müssen laden, weil es eigentlich nicht weiter ist gegangen, weil irgendein Event nicht triggert wurde. Und das erste Spiel habe ich dann, als ich das getestet habe, habe ich gar nicht können fertig spielen für den Test, weil ich einen Bug hatte, der mich einfach ausgeschlossen hat und ich einfach wirklich nicht können weitermachen. Das ist das, was zum Glück nicht vorkommt, immerhin ein kleiner Fortschritt.
Ja. Ich habe auch es ist mir auch ein paar Mal abgestürzt und dann habe ich mich nicht mehr können, bei diesem Gerichtsding habe ich mich nicht können bewegen. Er hat einfach nur runtergeschaut. Und hast du übrigens dort in der Gerichtsverhandlung einen Basketballkörbe? Hast du gemerkt, da steht auch etwas reingerührt?
Ja, ja, natürlich. Ja.
Sehr gut. Also gut, das ist High on Life, gibt es für PC, PS5 und Xbox, nehme ich an.
Und Switch-Version kommt im April, also Switch 2-Version.
Oh, das wird auch ein
Challenge. Das wird lustig, wenn es technisch jetzt schon auf der PS5 Pro so knapp läuft, wie das auf der Switch 2 läuft, bin ich gespannt.
Dafür das nächste wird dort laufen, aber gibt es ja nur auf der PlayStation aktuell, nehme ich an. God of War, Sons of Sparta. Das ist so ein unangekündigter Titel, der plötzlich gekommen ist. Ja?
Shadow Drop, wie man so schön sagt. Ja, genau. Letzte Donnerstag hat PlayStation ein State of Play gehabt. Das ist so eine Livestream-Serie, die sie haben, wo sie aber neue Games ankündigen für PlayStation. Und aus dem Nichts haben sie dann gesagt, hey, schaut, hier ist ein neues God of War und es ist ab jetzt erhältlich. Das finde ich immer wieder geil, was so Zeug gibt. Und God of War ist wahrscheinlich eine der grössten Franchises, die PlayStation hat. Und sind wir relativ aufwendige AAA-Games, die sie da raushauen mit God of War. Und God of War Sons of Sparta ist aber komplett anders. Das ist einfach ein 2D-Spiel, das so ein bisschen retromässig aussieht. Ich glaube, die Entwickler haben gesagt, sie haben sich als Ziel gesetzt, dass es so ein bisschen erinnert an PlayStation 1 Games in Pixel-Grafik. Das war so ein bisschen die Vision, die sie hatten. Und ich finde, das haben sie relativ gut getroffen. Und es ist ein Metroidvania. Das heisst, es ist kein lineares Spiel, wo du von Punkt A zu Punkt B gehst. Das ist eine relativ grosse Welt. Und du lernst immer mit zunehmendem Spielverlauf lernst neue Fähigkeiten kennen. Und mit diesen neuen Fähigkeiten kannst du dann neue Abteile in dieser Spielwelt besuchen. Und so kommst du immer ein bisschen weiter.
Aber auch so Platforming, also so viel Jump'n'Run-Zeugs hat eigentlich nicht, oder? Das ist vor allem Kampf,
nein,
oder?
Das ist, glaube ich, nicht im Fokus. Genau, ja. Im Fokus ist vor allem auch der Kampf. Das, finde ich, haben sie auch gut gemacht. Sie hat gesagt, sie will, dass es sich im Geiste anfühlt wie der Kampf von der echten God of War-Spiel. Also brutal und mit Gewicht und so. Und finde, das haben sie teilweise noch gut gemacht. Es gibt zum Beispiel so brutale Finisher, wie man es aus den echten God of War Games kennt, wo wenn halt ein Gegner wenn ihm genug Schaden zufügst oder dann tust so wie paralysieren, dann packt der Kratos irgendwelche brutalen Moves aus und reißt ihm den Kopf ab oder was
auch immer. Oder das Auge aus oder so. Kleine blutige Pixel rum.
Genau, also es ist genauso schön blutig wie das Originalspiel. Und Storymassig finde ich so spannend. Es ist ein Prequel zu allen God of War Spielen. Also es ist so wie das früheste, wo man je hat gesehen aus der Welt sozusagen. Und du bist der Kratos, also der Hauptcharakter aus dem normalen Spiel. Und du spielst ihn als junger Kadett. Ihre Armee von Sparta, darum auch Sons of Sparta. Er und sein Bruder sind unterwegs, sie sind noch sehr jung und lernen erst, wie man kämpft, lernen erst, wie man gegen all die mythologischen Wesen aus der griechischen Mythologie und gegen all die Götter kämpft. Und es ist noch spannend, so ein bisschen andere Perspektiven zu sehen. Es ist aber nicht perfekt. Es ist für ein Metroidvania, finde ich, so ein bisschen... Die Moveset so ein bisschen unspektakulär. Ich finde, ein gutes Metroidvania zeichnet sich das aus, dass halt so geile Sachen kannst machen, oder? Dass in einem Hollow Knight kannst halt hure geil durch die Luft dashen und schön klettern und so. Und hier fühlt sich alles so ein bisschen beschränkt an, irgendwie. Jede neue Fähigkeit, die ich lerne, ist so, oh, okay, oh, nicht so spannend. Und dadurch verliert hat für mich so ein bisschen den Reiz, den ich sonst bei Metroidvanias habe, zum schauen, hey, okay, jetzt habe ich die neue Fähigkeit, was kann ich jetzt alles Neues mit der machen? Ich muss überlegen, wo kann die jetzt durchgehen, wo ich vorher nicht gehen kann. Und die ist halt einfach so, ja, mal schauen, was passiert. Und die Steuerung habe ich auch recht unpräzise gefunden, so insgesamt, weil du musst mit dem Analogstick steuern. Du hast doch mal mit dem Kevin so Diskussion gehabt, ja. Bei 2D-Games, ob man das mit dem Digital-Kreuz oder mit dem Analogstick macht. Und du bist ja eher Team Analogstick, oder?
Ja, genau.
Das ist doch kein Problem. Man muss es mit dem Analogstick steuern und das digitale Steuerkreuz wird gebraucht für andere Sachen. Aber ich finde es halt irgendwie, es fühlt sich falsch an, als 2D-Game mit Analogstick zu steuern. Es fühlt sich so unpräzise.
Join the dark side. Join the dark side.
Nein, es geht nicht. Es fühlt sich falsch an. Und was mich auch genervt hat, es ist immer noch ein relativ story-fokussiertes Spiel, also so wie das Hauptspiel. Und Action wird immer unterbrochen durch irgendwie minutenlange Dialoge zwischen Charakteren. Und ich finde, wenn das halt nicht geil inszeniert ist, also mit Kameraeinstellungen und so, und wenn du halt immer nur in dieser 2D-Ansicht bist und liest, was der eine Charakter zum anderen sagt, dann ist es irgendwie nach dem dritten Mal verliert so ein bisschen der Reiz und sie nehmen sich ein bisschen zu ernst bei der Story. Also es ist wirklich so unendliche Dialoge, also es würde die Huren nerven, viel. Das wüsste jeder schon. Aber es gibt zum Beispiel, zum Glück gibt es Optionen, um die Sequenz komplett zu skippen, aber leider nicht zum einzelnen Dialogziele zu skippen. Das habe ich auch lieber.
Ja, und dann kannst du schneller, wenn du schneller bist im Lesen, wie sie immer reden.
Genau. Also nicht perfekt, aber hey, ich finde es cool, dass sie so etwas machen. Erstens mal, weil es ein Shadow Drop war, das ist immer geil. Das liebe ich immer. Und zweitens mal finde ich es cool, dass PlayStation mal etwas macht, wo nicht halt so ein klassisches AAA-Game ist, wie man so PlayStation kennt. Das machen sie viel zu wenig. Es sind so viele spannende Spielserien und alles, was sie zu denen rausholen, sind halt die teuer produzierten Games, die halt so prestigeträchtig sind und Awards gewinnen. Und ich finde, sie könnten sich ruhig öfters wagen, einfach mal so kleinere Experimente rauszuholen.
Würde auch die Lücken füllen, oder? Ja, zwischen genau. Den 7 Jahren, die Spiele mittlerweile brauchen, bis sie gemacht sind.
Ja. Es ist absurd, wie lang das die Entwicklung mittlerweile geht. Und wenn man zwischendrin mal so kleine Experimente rausholt, dann wird das... es ist eine coole Überbrückung zum nächsten Projekt, was sie übrigens auch schon angekündigt haben. Es gibt das Remake von den ersten drei God of War-Spielen in Griechenland. Und wenn das rauskommt, nobody knows. Und das nächste Mainline-Game, also das neue Game in God of War, das könnte auch sein, dass es erst in 5-6 Jahren kommt. Und darum sind so kleine Geschichten zwischendurch immer gut, auch wenn das jetzt in diesem Fall nicht perfekt war.
Der Simon hat sich schon genervt, dass das nicht in dem irgend so einem von diesen PlayStation-Abos drinnen ist, was ja eigentlich noch cool gewesen wäre.
Stimmt, das wäre eigentlich noch logisch gewesen. Ja. Ja. Es hat sogar Gerüchte gegeben, dass sie es auf der Switch werden veröffentlichen, weil sie noch recht lustig gefunden hat. Die hat eigentlich auch super gepasst, finde ich.
Aber jetzt ist es nur PlayStation, oder?
Es ist nur PlayStation, tatsächlich.
Alles klar. Also, God of War, Sons of Sparta. Ja, dann wären wir schon am Ende von dieser Folge. Und der Flo muss jetzt mal etwas trinken, sonst huscht er uns kaputt.
Sorry, ja. Ich weiß nicht genau, woher das kommt jetzt.
Er nimmt es. Darum, nächste Woche ist er schon wieder weg. Dann mag er einfach nicht. Solange schwätzen kann er nicht. Dann wird er nicht mehr so viel mit so schwätzen. Also, dann danke ich euch fürs Mitmachen und euch allen fürs Zuhören. Bis in einer Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.